RD.
Mama czasem wspominała o tym, jak tam ze swoim tatą chodziła do dziadków na Seder.
Meine Mutter erwähnt manchmal, dass sie mit ihren Eltern am Sederabend zu den Großeltern gegangen sei. Aber das war alles. Wir waren so assimiliert, dass wir es nicht einmal bestritten, Juden zu sein. Denn es war so unwichtig. Wir bauten doch die klassenlose Gesellschaft auf. Wozu also diese religiösen und ethnischen Dinge? Das war vollkommene Vergangenheit, längst vergessen.
Wir konzentrieren uns auf das Leben. Aber unsere Toten werden wir nicht vergessen. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten hier 3,5 Millionen Juden. Ihnen gehörten ungefähr 1.400 Friedhöfe. Heute haben wir es mit einigen 10.000 Juden zu tun und immer noch 1.400 Friedhöfen. Das zeigt die Herausforderung.
Neuanfang nach 1.000 Jahren. Jüdisches Leben in Polen heute. Eine Sendung von Martin Sander.
Muranów, ein Stadtteil im nördlichen Zentrum von Warschau. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten hier vor allem Juden. Im Herbst 1941 errichteten die deutschen Besatzer in Muranów das Ghetto. Als sie im Frühjahr 1943 die letzten Bewohner in die Vernichtungslager deportieren wollten, brach im Ghetto ein Aufstand aus. Wochenlang leisteten die nur notdürftig bewaffneten jüdischen Kämpfer Widerstand. Währenddessen setzten die Deutschen Haus für Haus in Brand. Später machten sie das Viertel dem Erdboden gleich. Seit 10 Jahren steht hier neben dem Denkmal für die Helden des Ghettoaufstands das Polin-Museum der Geschichte der polnischen Juden. Die eng geschwungene Eingangshalle wirkt wie eine Schlucht. Es ist eine architektonische Anspielung auf die biblische Legende von der Flucht der Juden aus Ägypten, wo sich auf Moses Wort das Meer teilte. Die Dauerausstellung beginnt mit einer Idylle. Zwischen grünlichen Glaswänden zwitschern Vögel. Man steht in einem polnischen Urwald um das Jahr 1000 unserer Zeitrechnung.
Diese Landschaft fanden die ersten Ankömmlinge vor. Zunächst kamen jüdische Kaufleute, noch keine Siedler, sondern Kaufleute, die durch ganz Europa wanderten und die Waren von West nach Ost und von Ost nach West brachten.
Joanna Fikus ist zuständig für die Dauerausstellung im Polin-Museum.
Eine schöne jüdische Legende spricht davon, dass diese wandernden Juden auf einmal im Wald eine Stimme aus dem Himmel vernahmen. Oder es sank ein Blatt herunter, wir wissen es nicht genau. Es ist ja eine Legende. Aber es fiel das Wort Polin. Auf Hebräisch heißt das, hier ruh dich aus. Und so hieß Polen dann auf Hebräisch Polin.
Viele Epochen polnisch-jüdischen Zusammenlebens spiegelt die Ausstellung. Am Ende sprechen polnische Juden in einem Dokumentarfilm über sich heute.
Boli mnie to, że mama odrzuca tą przeszłość.
Es tut mir weh, dass meine Mutter ihre Herkunft leugnet, dass sie uns das, wie soll ich sagen, nicht übermittelt hat.
Natürlich bin ich ein Pole, aber mit einem Makel. So denken jedenfalls die anderen. Und da ist es schwer, nicht selbst so zu denken.
Jede Geschichte ist kompliziert. Doch unsere jüdische Geschichte in Polen ist wirklich... It's complicated.
Einige Tausend, wahrscheinlich auch 10.000 Juden leben heute in Polen. Über 3 Millionen waren es vor dem Zweiten Weltkrieg, rund 10% der Bevölkerung. In vielen kleineren Städten stellten Juden die Mehrheit, in der Hauptstadt Warschau ein Drittel. Nur etwa 50.000, weniger als 2%, überlebten die Shoah im deutsch besetzten Polen. Viele Polen retteten Juden, viele verrieten sie aber auch an die Deutschen. Nach Kriegsende kehrten rund 250.000 Juden zurück, die aus dem deutschen Besatzungsgebiet geflohen waren, vor allem in die Sowjetunion. Doch auch diese Zahl ging bald nach Kriegsende drastisch zurück. Pogrome, verübt von christlichen Nachbarn, und eine feindliche Haltung in weiten Teilen der Gesellschaft drängten jüdische Polen zur Flucht oder brachten sie dazu, sich zu verleugnen. Den Tiefpunkt bildete eine antisemitische Kampagne der Kommunistischen Partei. Unter dem Deckmantel einer antizionistischen Israel-Kritik nach dem Sechstagekrieg 1967 entfesselte die Parteiführung unter Władysław Gomułka einen Propagandakrieg. Juden seien keine loyalen Bürger des kommunistischen Polen. Studenten, die 1968 auch in Polen auf die Straße gingen und Demokratie forderten, seien von Juden angestiftet worden. Viele Polen jüdischer Herkunft verloren damals ihre Arbeit. Über 10.000 sahen sich gezwungen, Polen zu verlassen. Wer nun immer noch als Jude in Polen lebte, verschwieg seine Wurzeln, so gut es ging. Von einem Gemeindeleben, ob religiös oder nicht, konnte kaum noch die Rede sein.
Es passierte so manches. Eine Anekdote zufolge erschien eine Zeitungsanzeige. Herr Goldberg suche die Familie Kowalski, die ihn unter deutscher Besatzung versteckt hatte. Die Sache sei erneut aktuell. Und ich kenne mindestens einen Fall, in dem Retter aus der Zeit der Besatzung sich an die Geretteten wandten. Wenn nötig, könne man sie erneut in ihrer Scheune verstecken.
Konstanty Gäbert lehnt im Sessel seiner Warschauer Altbauwohnung eine Kippa auf dem Kopf. Über Jahrzehnte hat sich Gäbert, der bald 70 wird, für das jüdische Leben in Polen eingesetzt. Gäbert, Sohn einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen Vaters, studierte in den 1970er Jahren Psychologie in Warschau.
Wszyscy byli przekonani, że wszyscy wyjechali. Znaczy, każdy z nas miał poczucie, że jest ostatnim polskim Żydem.
Alle waren davon überzeugt, dass alle weggegangen waren. Jeder hatte das Gefühl, der letzte Jude in Polen zu sein. Ehrlich gesagt hatte ich bereits während des Studiums den Verdacht, ein Kommilitone könnte Jude sein. Aber ich habe ihn nie danach gefragt, so wie ich heute niemanden fragen würde, hast du vielleicht AIDS? Das war kein Thema, über das man sprach. Denn Juden waren gefährlich. Israel galt als Inkarnation Hitler-Deutschlands. Die Juden waren Verräter und wurden verjagt. Kein normaler Mensch wollte so etwas sein.
Konstanty Gäberts Mutter war jüdischer Herkunft. Sie verlor ihre Arbeitsstelle, blieb aber im Land. Beide Eltern waren überzeugte Kommunisten. Fragen von ethnischer und religiöser Zugehörigkeit spielten für sie keine Rolle. Schließlich hatte der Kommunismus die nationale Frage gelöst. Somit schien auch das jüdische Thema erledigt. Diese Überzeugung hatte die polnische Partei durch ihre antisemitische Propaganda erschüttert. Auch bei dem jungen Psychologieabsolventen Konstanty Gäbert.
Auf einem Workshop von Carl Rogers, dem großen amerikanischen Psychologen, der nach Polen gekommen war, versammelten sich 120 Personen. In einem Augenblick schlug Karl vor, Kleingruppen zu bilden, die ein konkretes Problem behandeln sollten. So entstand eine Gruppe von Eltern, von Kleinkindern, von Geschiedenen, von Künstlern und eine Gruppe von Juden. Wir taten dann das, was man in einer Therapiegruppe tut. Einer nach dem anderen nimmt auf dem heißen Stuhl in der Mitte Platz und erzählt seine traurige Geschichte. Die anderen geben das Feedback. Dem Ersten, der den Mut hatte, uns seine jüdische Geschichte aufzutischen, folgten wir mit Hochspannung. Denn das Wort Jude fiel dabei zum ersten Mal in einem öffentlichen Raum. Bald stellte sich heraus, es war immer das gleiche Muster. Assimilierte Familie, gemischte Ehe, infolge des antisemitischen Erdbebens von 1968 von der Uni gefeuert. Die Freundin hat sich losgesagt oder der Vater erklärt, mein Sohn, du bist nun schon groß genug, um zu wissen, dass.
Gäbert streicht sich nachsichtig und ein wenig belustigt über den graumelierten Vollbart.
Einerseits ist es sicher ein wenig erniedrigend, wenn du ein Trauma hast, das alle haben. Andererseits hat es etwas Befreiendes.
Viele Impulse auf der Suche nach einer neuen jüdischen Identität gelangten in den 1970er Jahren aus den USA nach Polen. Israelische Staatsbürger durften nach 1968 nicht in die Volksrepublik einreisen, Amerikanische schon.
Als ich 1973 das erste Mal nach Polen kam, im Juli, dem Monat mit dem schönsten Wetter, war alles grau. Die Häuser und auch die Menschen. Sie lächelten nicht. Sie hatten keine Lebenskraft. Da stellte ich mir die Frage, wo ist der Unterschied zwischen mir und einem Menschen, der in Polen zur Welt kam? Ich hatte eine fantastische Kindheit gehabt. Ich war auf eine jüdische Schule gegangen. Wir hatten den Sabbat gefeiert. Wir besaßen schöne Synagogen. Aber das war nicht mein Verdienst.
Michael Schudrich, heute Polens Oberrabbiner, kam 1955 in einer polnisch-jüdischen Emigrantenfamilie in New York zur Welt. Gut gelaunt und geschäftig residiert er im Anbau der neoromanischen Nozick-Synagoge in Warschau. Sie hat als einzige von ehemals 400 Warschauer Synagogen und Bethäusern den Zweiten Weltkrieg überstanden. 1968 wurde sie geschlossen. Seit Ende der 1980er Jahre finden hier wieder regelmäßig Gottesdienste statt. Schudrich hatte seinen Anteil an dieser Entwicklung und ein starkes Motiv.
Ich stellte mir die Frage, warum ich es so gut hatte und die anderen nicht. Aus einem Gerechtigkeitsgefühl heraus hielt ich es für meine Pflicht, den anderen etwas von dem zu geben, was ich hatte.
Während der religiös erzogene Michael Schudrich in den 1970er und 80er Jahren das kommunistische Polen bereist, sucht Konstante Gäbert, Sohn aus einem kommunistischen Elternhaus, Zugang zur jüdischen Tradition und zum jüdischen Glauben, für ihn seine Form der Rebellion gegen die kommunistische Herrschaft. Ende der 1970er Jahre gründet Gäbert in Warschau Żul, eine fliegende jüdische Universität im Untergrund. In Privatwohnungen ohne Kontrolle durch die Behörden studiert man dort jüdische Geschichte, Kultur und Religion. Doch Gäbert bleibt nicht bei der Theorie. Er will religiöses jüdisches Leben ausprobieren.
So entschied ich gemeinsam mit meiner Frau, ein Jahr lang die jüdischen Glaubensgesetze einzuhalten. Natürlich kannten wir diese Gesetze nur ganz oberflächlich, woher auch. Mehr noch, es war das Jahr 1980. In Polen herrschte eine Versorgungskrise. Es gab also sowieso kein Essen in den Läden. Und wir wollten auch noch darauf beharren, dass es koscher ist. Die ersten Monate waren furchtbar. Wir hatten kein warmes Wasser in der Wohnung. Die Kinder mussten gebadet werden. Und wenn im Winter der Sabbat um 3 Uhr nachmittags begann, was dann? Soll ich das Kind mitten am Tag baden? Und dann? Nach einem Jahr stellten wir fest, dass wir weiter so leben wollten, dass uns das etwas gibt, von dessen Existenz wir nichts gewusst hatten. Unsere Bekannten fragten, das heißt, ihr führt jetzt ein religiöses Leben? Und ich dachte mir, ja, darauf läuft es hinaus. Sie fragten, glaubst du an Gott? Ich erwiderte ihnen, ich weiß es nicht. An manchen Tagen ja, an anderen nicht. Und an den meisten Tagen denke ich nicht darüber nach. Denn ich habe zu viele konkrete Probleme, zum Beispiel festzustellen, ob ein bestimmter Käse koscher ist oder nicht, als dass ich mir überlegen könnte, ob Gott existiert.
Der Weg, den Gäbert und einige andere einschlagen, stößt nicht nur auf Zustimmung in jüdischen Kreisen. Marek Edelmann, der einzige überlebende Kommandant des Ghettoaufstands von 1943, ist seit den 1970er Jahren so wie Gäbert in der antikommunistischen Opposition tätig. Statt religiöser Rituale hält Edelmann die sozialistische Tradition des jüdischen Arbeiterbunds hoch, aus dessen Reihen er kommt. Entscheidend für eine jüdische Identität in Polen ist seiner Meinung nach die Kenntnis der jiddischen Sprache.
Marek Edelmann hielt unsere Beschäftigung mit der Religion für Narretei, für vollkommene Idiotie. Bei einem Treffen von Żul, der jüdischen fliegenden Universität, warf er uns vor, wir wären gar keine Juden. Würden wir denn Jiddisch sprechen? Nein. Also dann tschüss und vergiss es. Juden haben Jiddisch gesprochen. Und diese Juden wurden ermordet. Also gibt es keine Juden mehr, sagte Edelmann.
Seit den 1970er Jahren erstarkt die Opposition gegen den Kommunismus und die sowjetische Hegemonie in Polen. Es entstehen Untergrundverlage mit Büchern und Zeitschriften, in denen man ohne Zensur über ein freies Polen der Zukunft debattiert. Als Modell bietet sich die bürgerliche Republik der Zwischenkriegszeit an. In diesem Vielvölkerstaat spielten Juden samt ihrer Religion eine bedeutende Rolle, auch wenn sie von der nationalistischen Rechten dauernd angefeindet wurden. Für die antikommunistischen Dissidenten allemal ein Thema, das neu zu durchdenken ist. Als die Staatsführung 1980 die unabhängige Gewerkschaft Solidarność zulässt, entsteht eine legale Massenbewegung, in der nun die Geschichte und Kultur des Landes erstmals seit 1939 wieder offen diskutiert wird. Doch die Solidarność wird den Machthabern bald schon zu mächtig und zu radikal. Nach 15 Monaten im Dezember 1981 verhängt General Wojciech Jaruzelski das Kriegsrecht und verbietet die oppositionelle Gewerkschaft. Die arbeitet im Untergrund weiter und viele Dissidenten beschäftigen sich mit der Geschichte der polnisch-jüdischen Beziehungen. Irgendwann lenkt die einst offen antisemitische Parteiführung ein. Sie will ihren lädierten Ruf aufpolieren und die internationale Isolation des Regimes durchbrechen. 1983, zum 40. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto, spricht sie eine Einladung an überlebende Juden aus aller Welt aus. Einer von denen, die nun aktiv werden, ist der seit Kriegsende in Konstanz lebende Unternehmer und Philanthrop Zygmunt Nissenbaum. 1983 darf er im kommunistischen Polen eine Stiftung gründen. Damit finanziert er die Rettung von jüdischen Friedhöfen und Kulturdenkmälern. Um das Kapital aufzustocken, lässt Nissenbaum einen nach jüdischen Speisegesetzen koscheren Wodka brennen, der im ganzen Land Anklang und Absatz findet.
Diese Reliefbilder hier am Eingangstor zum Friedhof hat die Stiftung der Familie Nissenbaum Mitte der 1980er Jahre in Auftrag gegeben.
Remigiusz Sosnowski leitet den jüdischen Friedhof im Warschauer Stadtteil Brudno. Nach Anzahl der Gräber gilt er als größter jüdischer Friedhof der Welt. 250.000 Tote wurden hier seit der Friedhofsgründung 1780 bestattet. Sosnowski erklärt die Reliefbilder.
Auf der linken Seite sehen wir, wie Nissenbaum 40 Jahre später erstmals zum Jahrestag des Ghettoaufstands nach Warschau kommt. Jetzt ist er ein vermögender deutscher Geschäftsmann, fährt zu diesem Friedhof. Aber man will ihn ihm nicht zeigen. Er erlebt einen Schock.
Der jüdische Friedhof von Brudno wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Die Behörden ließen die Mauer abtragen, planten Straßen und einen Erholungspark auf dem Gelände. Sie ließen alle Mazewas, die jüdischen Grabsteine, herausreißen, um sie als Baumaterial im Zoologischen Garten oder zur Befestigung des Weichselufers zu nutzen. Seit den 1980er Jahren engagierte sich die Nissenbaum-Stiftung für den Friedhof. 2012 gab ihn der Staat zurück an die jüdische Gemeinde. Am Eingang dokumentiert heute eine Ausstellung die wechselvolle Geschichte. Zwischenzeitlich hat man 100 gerettete Mazewas wieder aufgestellt, allerdings ohne historischen Bezug.
Rundherum sehen wir hier Wald, der immer mehr verwildert. Aber einen halben Meter unter der Erdoberfläche haben wir die gleiche Struktur wie in der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Wir haben dort Grabkammern, Skelette, Alleen und Sektoren. Das heißt, an der Oberfläche ist alles anders, während sich 50 Zentimeter unter dem Erdboden gar nichts verändert hat.
Einen Teil des ursprünglichen Areals hat die Gemeinde gar nicht zurückerhalten, klagt Remigiusz Sosnowski.
2 Hektar befinden sich außerhalb. Das, was Sie hier sehen, diesen Rasen, den Parkplatz, die Wiese da hinten, das gehört eigentlich auch alles zum Friedhof mit einigen tausend Gräbern. Täglich sehen wir hier, wie Leute Alkohol trinken, ihre Notdurft verrichten und ihre Hunde ausführen.
Trotz alledem, der Wiederaufbau des jüdischen Gemeindelebens in den letzten Jahrzehnten gleicht fast einem Wunder, gemessen an dem, was vorher war. Konstanty Gebert sieht es so.
Für mich ist am wichtigsten, dass sich das Jüdischsein in Polen banalisiert hat. Wenn jemand früher für sich entdeckte, dass er jüdische Wurzeln hatte, war das ein Erdbeben. Heutzutage ist es, jedenfalls in den großen Städten, nur ein interessantes Detail aus der Familiengeschichte, das an sich nichts bedeutet. Erst wenn jemand etwas aus dieser Herkunft macht, kann es bedeutend werden. Und das halte ich für gesund.
Weniger optimistisch wirkt Remigiusz Sosnowski, der seit einigen Jahren im Hauptberuf für den jüdischen Friedhof in Brudno verantwortlich ist. Sosnowski leidet weiterhin unter der Last des tragischen Erbes vergangener Generationen und er weiß, dass er damit nicht alleine steht.
In der jüdischen Gemeinschaft in Polen spüren wir täglich den Geruch des Holocausts hinter unserem Rücken. Um normal zu leben, müssen wir lernen, nicht ständig daran zu denken. Ich habe eine starke Psyche, aber manchmal überkommt es mich. Ich gehe über diesen Friedhof und frage mich, ist es eigentlich richtig, dass sich ein gesunder Mensch mit all dem beschäftigt? Wir haben andauernd Gedenktage für dieses oder jenes Ghetto. Es gab viele Ghettos, viele Vernichtungsaktionen, viele Aufstände. Man darf nicht in der Martyrologie versinken. Man muss sein Leben leben.
Sosnowski ist jetzt Mitte 40. Er und seine Ehefrau, die ebenfalls für die jüdische Gemeinde arbeitet, haben heranwachsende Kinder. Bevor Sosnowski seine Arbeit am Friedhof aufnahm, hatte er internationale Beziehungen studiert und zahlreiche Berufe ausgeübt, ist nach Israel gegangen und nach Warschau zurückgekehrt, wo er sich 2022 in den Vorstand der jüdischen Gemeinde wählen ließ. Sosnowski sieht sich als Atheist.
Der Judaismus erlaubt es, nicht an Gott zu glauben, aber religiös zu leben und alle Gebote zu beachten, die für einen Juden gelten. In der jüdischen Welt gibt es mehr Möglichkeiten, sich ein geistliches Leben im Kopf zurechtzulegen.
Maimonides
hat sehr klug dazu geschrieben, ob ein Jude die Pflicht habe, an Gott zu glauben. Er sagt nein, denn Pflichten sind überprüfbar.
Argumentiert Konstanty Gebert.
Man kann überprüfen, ob ein Jude sagt, er glaube an Gott, aber man kann nicht überprüfen, ob er wirklich glaubt. Ich bin sehr tolerant gegenüber unorthodoxen Ideen und Gedanken, aber intolerant, wenn man mit der orthodoxen Praxis bricht. Das heißt, du musst nicht an Gott glauben, aber dreimal am Tag beten musst du.
Aktive jüdische Gemeinden gibt es in Polen heute in Warschau, Krakau, Breslau und einigen anderen Städten. Nur eine kleine Gruppe jüdischer Polen nimmt indes am religiösen Leben im engeren Sinne teil, besucht also regelmäßig die Synagogen. Zugleich ist die Zahl derer, die sich zur jüdischen Gemeinschaft rechnen, dauernd gewachsen. Das hat wenig mit einem Zuzug aus anderen Ländern zu tun, vielmehr mit einem sich wandelnden Selbstverständnis von Polen jüdischer Herkunft. Die Entwicklung spiegelt sich in einer Vielzahl von jüdischen Kultureinrichtungen, Festivals, Schulen und Workshops. Bei der staatlichen Volksbefragung von 2002 bezeichneten sich rund 1000 Befragte als Juden. 2011 gaben immerhin über 7000 Menschen jüdische Nationalität als erste oder zweite Identifikation an. Die Kriterien ändern sich, doch die Zahl steigt. Michael Schudrich, der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinden Polens, ist überzeugt.
Für die jüdische Gemeinschaft in Polen heute ist ein Wort von Bedeutung. Auf Polnisch lautet es Wyftrakcie. Auf Englisch sagt man Work in Progress. Ich weiß nicht, wie viele Juden heute in Polen leben, aber morgen werden es mehr sein.